Bürobesuch.de Weekly, das Wirtschaftsbriefing für die Metropolregion.
Mein Name ist Konstantin Keindl und ich begrüße Sie recht herzlich zur ersten Folge von Bürobesuch.de Weekly, dem Wirtschaftsbriefing für die Metropolregion. Ab heute möchten wir mit Ihnen immer montags in die neue Woche starten. Wie ist die wirtschaftliche Lage? Was gibt es Neues in Mittelfranken, Deutschland und der Welt? Ich wünsche Ihnen einen wunderschönen guten Morgen. Es ist Montag, der 7. September 2020. Nichts hat das bisherige Jahr so gezeichnet wie, Sie ahnen es sicherlich, Corona. Bis letzten Dezember dachte man bei diesem Begriff noch an ein mexikanisches Importbier. Das Negativste dabei, vielleicht ein abfälliger Gedanke darüber, dass es sich hierbei ja nicht gerade um ein Bier im fränkischen Sinne handelt. Doch nun ist es die gleichnamige Pandemie, die wir mit diesem Begriff assoziieren, die uns auch immer noch tagtäglich begleitet und unsere Gewohnheiten einschränkt. Wir haben alle die Nase gestrichen voll und auch nicht nur die besagte Brauerei aus Mexiko leidet unter Covid-19, nein, weltweit leidet die Ökonomie, auch in Mittelfranken. Wir haben uns daher die Frage gestellt, wie ist die wirtschaftliche Lage in der Metropolregion? Was denkt man in Mittelfranken über die akute Situation? Der nicht nur in Mittelfranken bekannte Unternehmer Hans-Rudolf Wörl hat uns im Interview seine Sicht der Dinge geschildert und uns verraten, wie er die letzten Monate erlebt hat. Kann man aus dieser Krise auch irgendetwas Positives mitnehmen? Darüber haben wir mit dem Kommunikationsexperten Michael Leibrecht gesprochen, der für seine Positivität bekannt ist. Zudem haben wir mit den Wirtschaftsreferenten in Erlangen, Nürnberg und Fürth gesprochen und für sie in Erfahrung gebracht, wie es mit den dortigen Unternehmen bestellt ist und wie die Städte mit der Krisensituation umgegangen sind. Seien Sie gespannt. Doch zunächst ein kurzer Blick auf das wirtschaftliche Geschehen in Mittelfranken, Deutschland und der Welt.
Okay, Konstantin, was war denn letzte Woche los?
Mein Interesse weckten die Forderungen von IG Metall und der Linkspartei. Man sprach sich nämlich für eine 4-Tage-Woche bzw. die Linke sich für eine 30-Stunden-Woche aus. Vermutlich führen diese Forderungen bei Ihnen, wie auch bei mir, eher zu Irritationen als zur Freude. Der Vorschlag der IG Metall begründet sich aus der Hoffnung, dass man so Jobs, die auch durch die herrschende Krise in Gefahr sind, retten könne. Die 4-Tage-Woche wäre die Antwort auf den Strukturwandel in Branchen wie der Autoindustrie. Damit lassen sich Industriejobs halten, statt sie abzuschreiben. So der erste Vorsitzende der Gewerkschaft Jörg Hoffmann zur Süddeutschen Zeitung. So wolle man Fachkräfte sichern. Details jedoch sind keine bekannt. Die Linke argumentiert, dass digitale Technologien menschliche Arbeit erleichtern und Produktivitätspotenziale zum Nutzen aller freisetzen können. Sie dürfen nicht zur Verdichtung von Arbeit, zur Erhöhung des Stresses, zur verstärkten Kontrolle durch das Management, zur Verlagerung von Tätigkeiten auf tariflose Subunternehmen und zum Druck auf Tarifstandards, Löhne und Arbeitsbedingungen führen. Mehr als 30 Stunden seien daher nicht mehr nötig. Es bleibt abzuwarten, was aus den Initiativen wird und wie sie aufgenommen werden. Fraglich ist jedoch, ob eine solche staatliche Regulierung für die freie Marktwirtschaft und die betriebliche Autonomie sinnvoll ist. FDP-Chef Lindner twitterte beispielsweise mit einem Augenzwinkern: Gibt es ein Beispiel, dass sich ein Land aus einer Wirtschaftskrise mit weniger Arbeit befreit hat? Konnten irgendwo mal Arbeitsplätze durch weniger Arbeit und höhere Kosten geschaffen werden? Ich frage für einen Freund.
Und mit wem hast du diese Woche gesprochen, Konstantin?
Wir alle standen in letzter Zeit vor Herausforderungen wegen der Corona-Krise. Doch genau da macht es auch immer wieder Sinn, mal sich Input von anderen zu holen, zu hören, wie andere damit umgegangen sind. Genau deswegen haben wir zwei Unternehmer aus der Region interviewt. Zum einen Hans-Rudolf Wörl, zum anderen Michael Leibrecht. Wir haben mit ihnen beiden darüber gesprochen, wie sie die Corona-Krise am Anfang wahrgenommen haben. Welche positiven Aspekte man vielleicht auch mitnehmen kann. Und deswegen starten wir jetzt auch gleich in das erste Interview. Hallo, Hans-Rudolf Wörl.
Ja, hier ist Hans-Rudolf Wörl, grüße Gott.
Wie haben Sie die letzten Monate persönlich erlebt?
Also objektiv betrachtet natürlich von den ersten 2 Wochen des Lockdowns war man doch relativ im normalen Syllabus. Ich habe also ganz normal gearbeitet, was natürlich ein bisschen nachgelassen hat oder eigentlich in der ersten Zeit völlig ausgefallen ist. Das war Reisetätigkeit, die hat natürlich auf null erstmal zurückgefahren und dann auf das Notwendigste begrenzt. Aber ansonsten kann ich sagen, waren diese Monate bisher eher besonders stark arbeitsam, denn es gibt natürlich Probleme zu lösen, die sonst keiner kennt. Events, die man im Team besprechen muss. Also es waren sehr hektische, sehr anstrengende, aber auch, muss ich ganz ehrlich sagen, auch interessante Wochen und Monate.
Und haben Sie ja ahnen können, was da auf uns zukommt?
Ja, das war eigentlich relativ früh. Das war Mitte Januar, als in Wuhan die ersten Lockdowns kamen. Und ich hatte natürlich dann sofort mal mit Freunden in China und in Hongkong gesprochen, telefoniert und gesagt, sag mal, was ist da los? Und meine spontane Reaktion war aber mehr ein Bauchgefühl. Ich habe gesagt, also wenn die Chinesen viele Millionen Menschen einsperren, wirklich einsperren, dann ist das nicht lustig. Dann ist das also eine sehr, sehr ernste Situation. Das heißt also, ich habe diese Plattitüden, die man hier gebraucht hat, ja, das ist eine Grippe und die übertreiben alles, den habe ich eigentlich nicht getraut. Ich war schon der Meinung, dass hier eine ziemlich ernste Sache in China passiert ist. Und wer heute natürlich die Reisetätigkeit gerade zu solchen Industriemetropolen kennt, der weiß, dass sich so, wenn doch wirklich ein Outbreak ist, dass sich der dort nicht allein auf diese Gebiete beschränkt. Und insofern war ich sehr, sehr vorsichtig. Und das hat sich dann auch bestätigt, als ein Geschäftsfreund aus China kam und ich mich mit dem unterhalten habe. Da habe ich gesagt, Leute, das wird sehr ernst. Und wir haben dann tatsächlich Ende Januar bei uns damit begonnen, massive Krisenpläne zu schmieden. Was tun wir? Was wollen wir machen? Und das hat sich dann also doch als richtig herausgestellt. Insofern waren wir nicht so überrascht wie viele andere Leute. Und als dann der Lockdown kam, da muss ich sagen, das war für mich ein bisschen überraschend. Und ich meine, es war eigentlich von der falschen Seite her aufgezäumt. Man hat also nicht erst einmal die naheliegenden Dinge gemacht, wie Masken tragen, Hygiene und Abstand halten. Das hätte ich für den besseren Weg gehalten, sondern man hat natürlich die Wirtschaft von einer Stunde auf die andere zum Stillstand gebracht. Und das sind natürlich Dinge, die massive Folgen und Spätfolgen haben.
Sie als Unternehmer mit Krisenerfahrung, wie schätzen Sie die derzeitige wirtschaftliche Lage in unserem Land, aber auch konkret in Mittelfranken ein?
Also ich bin der Meinung, wir werden, wenn auch von Branche zu Branche unterschiedlich, massivste Einbrüche in der Wirtschaft noch haben. Vor allen Dingen werden diese Einbrüche in Wellen kommen, und zwar nicht abhängig von Corona, sondern abhängig von den Dingen, wo diese staatlichen Unterstützungsmaßnahmen ein Ende finden. Also der Insolvenzschutz, der verlängerte, wenn es spätestens das Kurzarbeitergeld nicht mehr bezahlt werden kann und aller spätestens dann, wenn natürlich KfW-Kredite und so weiter zurückbezahlt werden müssen. Woher soll das Geld denn wirklich kommen? Denn es sind natürlich hier bei den Unternehmen massive Umsatz- und damit auch Ertragsausfälle geschehen, die werden auch noch länger nachwirken. Und dann zu einem normalen Geschäft plötzlich noch außerordentliche Verbindlichkeiten zu begleiten, ich glaube, das wird noch in einigen Jahren massive Nachwirkungen haben. Die sind schwer einzuschätzen, aber ich glaube, die Regierungen sind hier noch massiv gefordert, was sie tun werden, um die Langzeitfolgen hier zu beseitigen.
Sie als leidenschaftlicher Pilot, wie schätzen Sie den Schaden für die Flugbranche ein?
Also ich habe vor einigen Tagen im Freundeskreis gesagt, ich habe mich unglaublich geärgert, dass ich die Air Berlin nicht bekommen habe, dass die Germania in andere Hände gegangen ist. Und wenn ich jetzt rückblickend sage, dann muss ich eigentlich meinem Herrgott danken, dass ich es nicht bekommen habe. Denn die Luftfahrt wird die Branche sein, die sich am allerletzten erholen wird. Und hier wird man nicht alleine mit staatlichen Hilfen etwas retten können. Ich glaube, der Luftverkehr wird sich komplett ändern und damit nicht nur die Unternehmen, die Luftfahrt betreiben, sondern natürlich auch die Hersteller, Zulieferfirmen und so weiter. Denn bis alle Flugzeuge wieder im Einsatz sind, werden Jahre vergehen, falls es überhaupt so weit kommt. Eine ganze Reihe von Fluggesellschaften haben hier schon beschlossen, gerade auf der Langstrecke A380-747 etc. außer Dienst zu stellen. Und das kommt nicht wieder. Also da muss man sich im Klaren drüber sein. Es wird sehr, sehr lange dauern, bis der Luftverkehr sich wieder stabilisiert.
Können Sie Chancen oder positive Aspekte für unsere Gesellschaft erkennen?
Also das ist sehr, sehr schwer zu sagen. Am Anfang dachte ich eigentlich, die Menschen werden etwas überlegter, werden etwas besonnener. Mittlerweile habe ich aber das Gefühl, dass die Menschen sich mit einer unglaublichen Sehnsucht nach Normalität orientieren. Und so nach dem Motto, alles, was wir jetzt in den letzten Monaten nicht durften, das holen wir jetzt doppelt nach. Ich sehe da keine gravierende Veränderung. Veränderungen wird es in erster Linie geben, wenn natürlich wirtschaftliche Folgen aus der Corona-Krise die Menschen tatsächlich betreffen. Jetzt haben wir das bei Kurzarbeitergeld, das sind natürlich Einschnitte, aber die sind natürlich immer noch zu verkraften. Aber wenn es tatsächlich zu großen Entlassungswellen kommt, gerade in Bereichen, wo eben gute Mittelschicht Gehälter bezahlt werden, Automobilbau, Stahlindustrie, Maschinenbau und so weiter, was eben ja auch der Wirtschaftsmotor in Deutschland ist, wenn dort dann plötzlich Entlassungen kommen, wenn dort statt einem hohen Gehalt plötzlich das Arbeitslosengeld greift und die Perspektiven auf neue Jobs gering sind, ich glaube, dann werden die Leute erstmal begreifen, welche Auswirkungen diese Corona-Geschichte hat. Ich kann nur hoffen, dass sich eine relativ schnelle Stabilisierung des internationalen Handels hier einstellt, dass wir wieder unsere Exporte haben, dass der Stellenabbau nicht so groß wird, wie er werden könnte. Aber das sind natürlich Dinge, um die zu beantworten, braucht man eine Kristallkugel. Ich bin ja immer berufsmäßiger Optimist und sage, es kommt alles nicht so schlimm und es kommt auch im Normalfall immer auch etwas Besseres zustande. Also es gibt aus jeder Krise auch natürlich neue und positive Ansätze, aber das ist natürlich im Moment absolut nicht vorhersehbar und man muss ja auch klar sagen, eine solche weltweite Krise, die alle Wirtschaftszweige betroffen hat, hatten wir noch nie und die ist seit dem Zweiten Weltkrieg das erste Mal der Fall. Lassen wir uns überraschen, was da passiert.
Was sollten wir aus dieser Ausnahmesituation mitnehmen?
Also ich meine, die Menschen sind gut beraten, wenn sie jetzt nicht so in eine gewisse Energie verfallen und sagen, ach naja, so schlimm war ja der Lockdown auch nicht, so schlimm war ja auch die Kurzarbeit nicht. Und ich meine, wir dürfen jetzt nicht in die Richtung verfallen, dass wir glauben, man verwählt jetzt hier ein gewisses Laissez-faire, was dann ja auch noch hier unterstützt wird, wenn ich höre, dann den Einstieg in die 30-Stunden-Woche und 40 Vier-Tage-Woche. Das halte ich für absolut kontraproduktiv. Ich glaube, die Menschen müssen begreifen, dass es jetzt ganz, ganz wichtig ist, dass wir doppelt und dreifach arbeiten, dass wir wirklich Gas geben, dass wir versuchen, das, was jetzt 3-4 Monate liegen geblieben ist, möglichst wieder aufzuhören. Und das geht nicht mit weniger Arbeit, es geht nur mit mehr Arbeit. Und wenn wir dazu nicht die Bereitschaft haben, wenn wir die Notwendigkeit dazu nicht erkennen, dann glaube ich, wird die Krise erst ganz fatale Nachwirkungen haben, von denen wir heute uns überhaupt nichts vorstellen. Die Deutschen sind erfahrungsgemäß ein Volk, das, wenn es kritisch wird, immer ganz gut reagiert. Darauf setze ich auch in diesem Fall. Ich hoffe, ich täusche mich damit.
Das waren die Eindrücke von Hans-Rudolf Wörl. Und jetzt schauen wir mal, wie der Kommunikationsexperte Michael Leibrecht durch die Corona-Krise gekommen ist. Wie und wann hast du von Corona erfahren?
Als ich in Rom mit einer Verkäuferin gesprochen habe und die gesagt hat, ja, also tatsächlich, wir haben jetzt 70% weniger Menschen da bei uns in der Stadt und merken das auch am Umsatz und so. Und für uns war das ganz angenehm, dass in Rom zu der Zeit, war glaube ich im März, nicht so viel los war. Also das war zu der Zeit, als bei uns noch kein Lockdown war und als bei uns die Zahlen, also diese Infektionszahlen so ganz langsam also nach oben sind. Und da war das ja in Rom schon größere, sage ich mal, also ging es dann schon Richtung Lockdown und so. So, und ich bin richtig erschrocken, als ich nach Rom rein am Flughafen, als dann da Menschen waren, die dann mit Wärmebildkamera, mit einer Pistole auf mich gezielt haben und so. Und dann haben die gemessen, ob man Fieber hat. Also es gab ja so Corona-Schnelltests oder so, das gab es ja nicht. Ich habe einfach geschaut, hat jemand einen roten Schädel? Ich war froh, dass ich mich nicht irgendwie im Flieger da. Also ich war in einem guten Zustand und wir sind dann alle, die ganze Family, durch die Kontrolle gut durchkommen. Und Ja, und das hat uns dann schon, und dann sind wir zurückgekommen nach Deutschland und da war nichts, da war gar nichts, keine Kontrollen, gar nichts, bis einfach rein und hurra. Also es war einfach wieder entspannt. Und dann kam es bei uns an, dass man gesagt hat, wir müssen jetzt was tun.
Wie hast du die letzten Monate persönlich erlebt? Hat sich dein Leben spürbar verändert in letzter Zeit?
Ach, also ich muss ja ganz ehrlich sagen, also für mich ganz persönlich wirklich eher zum Vorteil, ja, weil ich sag mal, wenn ich jetzt daheim bin, also im Homeoffice, früher hatte ich da immer so, die Nachbarn haben da immer so ein bisschen skeptisch geschaut, ne, so also nach dem Motto, ja, geht der jetzt mal in die Arbeit, also dieses in die Arbeit gehen, ja. Also man erwartet eigentlich so, dass man sich früh ins Auto setzt, in die Arbeit fährt, abends wieder heimkommt. Und jetzt ist es endlich durch, dass es akzeptiert ist, dass Leute zu Hause sind und ja, auch da was arbeiten. Also, und tatsächlich war das für uns als Agentur, wir waren von vornherein, wir haben vor 3 Jahren irgendwann gesagt, wir wollen komplett virtualisieren. Das heißt, wir haben auch kein, also auch unsere Telefonanlage ist in der Cloud und so. Also für mich geht es eigentlich, also ich sage mal jetzt ganz persönlich, mir persönlich, also ging es jetzt dadurch nicht schlechter. Ja. Also Gott sei Dank, auch gesundheitlich war da jetzt niemand betroffen in meinem Umfeld irgendwie. Von daher, danke, dass du fragst. Es geht gut.
Man könnte denken, dass gerade die Nachfrage nach Online-Marketing gestiegen sein müsste. Ist das so?
Die Preise waren günstiger, also viel, viel günstiger. Du konntest Facebook und Google, also Google Ads auch günstiger einkaufen als sonst. Es wurde weniger geworben. Das ist, weil die Leute, es war viel Unsicherheit da. Ich habe auch mit Agenturkollegen, die einen deutlich höheren Personalstamm haben. Also in Nürnberg ist ja so eine, ist man dann schon mit 50 Leuten, ist man dann schon eine große Agentur bei uns in der Region, ne? Und die haben dann gesagt, ja, die haben die Leute zum Teil in, hatten viele in Kurzarbeit, also viele hatten, größere Agenturen hatten die Leute in Kurzarbeit, haben dann gab es aber Signale wieder, ja, es könnte wieder weitergehen, dann hat man die zurückgeholt und dann ging es aber doch nicht so weiter, also ging es nur ein bisschen weiter, also das war viel Unsicherheit da. Und auch bei uns, jetzt haben wir das Glück, wir haben mit unseren, ich bin ja so ein Liebhaber der Kleinstunternehmer, also ich sage bewusst nicht KMU, sondern K. Also Kleinunternehmer, also 1 bis 10 Mitarbeiter, haben wir viel Kunden, Handwerker und so. Und denen geht's gut. Die haben, da war jetzt auch nicht so, dass man sagt, ja, also ob man jetzt da 1.000 Euro mehr oder weniger, da wurde investiert. Man hat Mitarbeiter gesucht, man hat, ist ja immer noch so, dass man Mitarbeiter braucht vor allem. Und also für uns war das als kleiner Laden überhaupt, also ein bisschen. Passanten sind weggefallen, wo ich sage, da war man gebucht als Referent, als Dozent, als Workshop. Solche Sachen sind weggefallen. Also die ganzen Live-Geschichten, so ein bisschen haben wir das schon gemerkt. Ne? Das musste man dann halt
Okay.
irgendwie kompensieren. Es war schon jetzt nicht so, dass man sagt, ja, Friede, Freude, Eierkuchen, wir haben gar nichts gemerkt. Aber nicht so schlimm, wie es andere getroffen hat. Und wir haben ja die Maßnahmen in Kurzarbeit und also es ist wohl, hat wohl vieles gut funktioniert.
Okay, Konstantin. Und was hat dich wirklich überrascht?
Sehr überrascht hat uns, dass die unter anderem für ihre Pyramidenförmigkeit bekannte Schönklinik in Fürth zum 31. Oktober 2020 ihren Betrieb einstellen wird. Der im Jahr 2013 von der Schönklinik übernommene Standort konnte trotz umfassender Umstrukturierungsmaßnahmen nicht wirtschaftlich betrieben werden, teilte die Pressestelle mit. Von der Schließung betroffen sind den Angaben zufolge alle 350 Mitarbeiter. Doch für die Mitarbeiter gibt es bereits Perspektiven. Das Klinikum Fürth, das Klinikum Nürnberg und auch die Uniklinik Erlangen, die mit dem Slogan "Bei euch war's schön, bei uns ist besser" wirbt, sowie einige andere, haben bereits angekündigt, Mitarbeiter übernehmen zu wollen. Sowohl Pfleger, Ärzte, aber auch andere Angestellte können also aufatmen. Das Erlanger Waldkrankenhaus geht sogar noch einen Schritt weiter. Hier sollen bereits die ersten Arbeitsverträge unterschrieben worden sein, so berichtete nordbayern.de. Die Reaktionen zeigen deutlich, wie groß die Nachfrage nach medizinischem Fachpersonal in der Region ist. Besonders der Fürther Oberbürgermeister Jung zeigt sich aber auch um den Standort besorgt. 180 Betten, die in der Region zunächst fehlen werden, so Jung. Zudem sei ein solcher Leerstand für die Fürther Wirtschaft nachteilig. Doch auch hier zeigen sich erste potenzielle Lösungen ab. So haben bereits ernsthafte Interessenten aus dem Gesundheitssektor ihr Interesse bekundet. Auch die Stadt Fürth sowie das Klinikum Fürth prüfen, inwiefern eine Übernahme realistisch ist. Auch temporäre Lösungen wie ein Umzug des Fürther OP-Zentrums der Klinik sind im Gespräch. Das letzte Wort bei der Debatte hat jedoch der Eigentümer. Wir halten Sie auf dem Laufenden und informieren Sie in den nächsten Folgen, sobald sich etwas tut.
Hast du sonst noch etwas für uns?
Um zu erfahren, wie die großen mittelfränkischen Städte auf die Corona-Situation reagiert haben, haben uns die jeweiligen Wirtschaftsreferate Rede und Antwort gestanden. Dafür und für die sehr netten Gespräche möchten wir uns nochmal beim Nürnberger Wirtschaftsreferenten Dr. Michael Fraß, beim Fürther Wirtschaftsreferenten Horst Müller und beim Erlanger Wirtschaftsförderer Matthias Schuch an dieser Stelle herzlich bedanken. Zusammengefasst lässt sich sagen, dass die Krise besonders anfangs den Einzelhandel, die Gastronomie, aber auch die Industrie hart getroffen hat. Doch sowohl aus Nürnberg, Fürth als auch aus Erlangen gibt es auch von positiven Entwicklungen zu berichten. Und die Firmen sind zum Teil über sich selbst hinausgewachsen. Alle drei Städte haben eingangs umgehend reagiert und haben Krisenstäbe und Beratungshotlines eingerichtet. Besonders die Hotlines sollten den Betroffenen zeigen, dass man ihnen mit Rat und Tat zur Seite steht. Welche Regelungen gelten wann und für wen? Wann darf ich öffnen? Unter welchen Auflagen darf ich öffnen? Und, und. Auch konnte man so durch gezielte Beratung kommunizieren, wer von welcher staatlichen Stelle Hilfsleistungen und Fördermittel in Anspruch nehmen kann. Oft waren sich die Firmen gar nicht bewusst, was sie denn für Möglichkeiten haben und welche Regelungen sie konkret betreffen, erklärte der Nürnberger Wirtschaftsreferent Dr. Fraß. Gerade kleinere Unternehmen haben von dieser Unterstützung sehr profitieren können. Auch gibt es in allen Städten Maßnahmen, die die Gastronomie sowie den Einzelhandel unterstützen sollten. In Nürnberg, Erlangen und Fürth wird beispielsweise der Gastronomie ermöglicht, dass die jeweiligen Außenbereiche schnell, unbürokratisch und kostenfrei ausgeweitet werden können. Auch gibt es in allen Städten Maßnahmen, die die Gastronomie sowie den Einzelhandel unterstützen sollen. In Nürnberg, Erlangen und Fürth wird beispielsweise der Gastronomie ermöglicht, dass die jeweiligen Außenbereiche schnell, unbürokratisch und kostenfrei ausgeweitet werden können. Zudem kommen die Städte unter anderem Gastronomen und Einzelhändlern mit einer zinsfreien Aussetzung der Gewerbesteuer entgegen. Viele Einzelhändler haben während der Ausgangsbeschränkungen den Weg zum Online-Vertrieb gefunden und haben ihre Waren über Kanäle wie Instagram angeboten. Doch auch telefonisch leistete man sich Abhilfe. So berichtete der Nürnberger Wirtschaftsreferent von einem örtlichen Musikhaus, das ein Klavier an den Kunden brachte, indem man ausgiebig mit dem Interessenten telefonierte und dieser anschließend zum offenen Ladenfenster kam und sich etwas vorspielen ließ. Was die ansässigen Unternehmen angeht, werden im Herbst erste Insolvenzen erwartet. So haben in den letzten Monaten beispielsweise ein Drittel der Nürnberger Unternehmen Kurzarbeit angemeldet. Auch die Arbeitslosenzahl ist dementsprechend gestiegen. Besonders betroffen sind nach unseren Angaben beispielsweise Firmen, die mit der Automobilindustrie in Verbindung stehen. Zum Teil profitieren aber auch Unternehmen, wie zum Beispiel IT-Unternehmen, die durch die Verlagerung in digitale Bereiche und ins Homeoffice teilweise die Belegschaft erweitern mussten. Der Nürnberger Wirtschaftsreferent Dr. Michael Fraß beendete unser Gespräch dennoch mit einer eigentlich positiven Bemerkung. Die Unternehmen haben das Beste daraus gemacht. Nürnberg ist aus Krisen schon immer gestärkt herausgegangen.
Kurz und knapp, das hat sich in der Region geändert.
Intersport Eisert droht Schließung. Das insolvente Erlanger Sporthaus Eisert muss voraussichtlich Ende 2020 seinen Betrieb einstellen. Das hat der vorläufige Insolvenzverwalter den Mitarbeitern mitteilen müssen. Der Verkaufsbetrieb soll zunächst aber unverändert weiterlaufen. Hydrogenious. Hyundai steigt beim Erlanger Wasserstoff-Startup Hydrogenious ein. Das aus der Uni Erlangen ausgegründete Unternehmen hat mit den Südkoreanern einen weiteren Geldgeber gefunden und will nun mit seiner Speichertechnik für das schwer zu transportierende Gas durchstarten. Schaeffler will neues Kapital schaffen. Der Automobilzulieferer Schaeffler will durch eine Kapitalerhöhung frisches Geld in die Kassen bringen. Das SDAX-Unternehmen lädt seine Aktionäre am 15. September zu einer Online-Hauptversammlung ein. Dort soll über die Schaffung von genehmigtem Kapital für bis zu 200 Millionen neue Aktien abgestimmt werden, wie Schaeffler mitteilte. Nach Wirecard-Pleite. Delivery Hero steigt in den DAX auf. Der internationale Lieferdienst, besser bekannt als Lieferheld, ist in den deutschen Aktienindex aufgenommen worden. Das Unternehmen mit Sitz in Berlin übernimmt im Leitindex den Platz von Wirecard, wie die Deutsche Börse in Frankfurt mitteilte.
Und was geht eigentlich gar nicht?
Sehr schockiert war ich natürlich von der Ankündigung des Bundesgesundheitsministers, dass 2021 unter Umständen der Karneval gecancelt werden soll. Grund? Natürlich Corona. Doch dann fiel mir wieder ein, dass wir hier ja in Franken sind und dass man sich den Karneval hier gleich schon mal sparen kann, wenn man dafür zumindest die Bergkirchweih wiederbekommt. Da hilft nur hoffen und an die Regeln halten. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen eine produktive Woche. Anschließend selbstverständlich ein erholsames Wochenende. Und ich freue mich auch schon auf die nächste Folge Bürobesuch.de Weekly mit Ihnen. Die gibt es am Montag, den 14. September 2020. Ihnen bis dahin eine gute Zeit, halten Sie Abstand und bleiben Sie gesund. Ihr Konstantin Keindl.